Moin, liebe Fußballfans, zu einer neuen Ausgabe von Deichkicker. An meiner Seite heute aus der Sportredaktion Carmen Böhling und Dirk de Vries. Moin, ihr beiden.
Hallo.
Kickers Emmen verliert bei der U23 von Werder Bremen mit 2:3, nachdem man zur Halbzeit noch mit 2:1 führt und eigentlich das 3:1 hätte machen müssen. Das Ergebnis war dann ungefähr so frustrierend wie die dreistündige Anfahrt. Da kommen wir später noch zu. Jetzt steht noch ein Heimspiel an, am kommenden Freitag gegen Teutonia Ottensen. Dann geht es in die wohlverdiente Winterpause. Über all das wollen wir natürlich sprechen mit unserem Gast, der auch in der ersten Deichkicker-Sendung zu Gast war. Am 22. Juli war das, also vor ungefähr 5 Monaten. Da haben wir mit Cheftrainer Stefan Emmerling über die Vorbereitung gesprochen, die Neuzugänge, Erwartungen und Träume, die Spielabsage, der Saisonauftakt des bei Phoenix Lübeck, ob der Rasen überhaupt bis zum ersten Heimspiel gegen Meppen bespielbar sein würde, das neue Tribünendach, die Euphorie und so weiter. Die Sendung habe ich damals mit "Vor dem Träumen kommt die harte Arbeit" betitelt. Und da hatte ich schon schlechtere Ideen.
Das, war ganz okay, Christian.
Ja, kann man, wenn ich das einmal sagen darf. Es hat sich also einiges getan und verändert rund um den Verein. Der Mann auf dem Trainerposten ist geblieben und wir freuen uns sehr, dass er heute mal wieder in unserem Studio vorbeischaut. Moin, Stefan Emmerling.
Moin, hallo.
Schön, dass du da bist. Wenn du mal das ganze Jahr betrachtest, wie würdest du deine Mannschaft bewerten auf einer Skala von 1, ganz niedrig bis 10?
Ja, wenn man das ganze Jahr betrachtet, dann kann man ja fast schon eine 10 geben. Aber ich würde mal sagen, so eine 9,5. Weil das war schon beeindruckend, gerade so, was wir dann in der zweiten Halbserie in der Oberligasaison gespielt haben. Und was wir jetzt dann in der Hinserie der Regionalliga Nord absolviert haben, wie viele fantastische Spiele wir gezeigt haben, wie überragend der Saisonstart gelungen ist. Wir wussten ja alle nicht so genau, wo es hingeht. Und ja, wir haben die Euphorie aus der Oberligasaison mitgenommen in die Regionalligasaison und freuen uns natürlich, dass wir viele, viele Punkte schon eingefahren haben, auch wenn das letzte Spiel jetzt leider, du hast gerade schon erwähnt, gegen Werder Bremen U23 3:2 verloren ging.
Du sagtest gerade 9,5. Was müsste passieren, damit du die 10 ziehst?
Ja, dann es gehören nun mal auch Niederlagen zu unserem Beruf dazu. Und ja, die vielen vergebenen Möglichkeiten, gerade zu Hause, da Punkte einzufahren, dass es vielleicht diese halbe Punkte dann noch ein bisschen wehtut.
Wenn man mal die Heimspiele sieht, das waren ja schon seit dem Aufstieg enorm viele so Highlight-Spiele auch. Ne? Meppen war hier, Oldenburg, Osnabrück, hohe Zuschauerzahlen, eine besondere Atmosphäre. War das dann für dich auch so eine Belohnung für die ganze harte Arbeit und macht das noch was mit jemandem wie dir, der schon so viel erlebt und gesehen hat? Du hast gerade noch erzählt, dein erstes Bundesligaspiel als Spieler auf dem Betzenberg gemacht, in Lautern kann man natürlich jetzt nicht vergleichen, aber du hast schon noch was mit dir gemacht so?
Ja, auf jeden Fall hat das Erinnerungen hervorgerufen, gerade so aus dieser Drittliga-Zeit 2008, 2009. Beziehungsweise auch in der Regionalliga Nord damals noch, die zweigleisige, war es ja schon so, dass wir das Stadion oftmals voll bekommen haben und es ist uns wieder gelungen, diese Euphorie mit in die Regionalliga Nord-Saison zu nehmen. Und natürlich haben die guten Ergebnisse zu Beginn gegen SV Meppen zu Hause, Pokalspiel Oldenburg, Heimspiel Lohne, Auswärtsspiel Oldenburg dazu geführt, dass die Euphorie nicht abgeebbt ist, sondern beibehalten wurde. Und es wird uns auch mal eine Niederlage zu Hause verziehen, ohne dass jetzt dann die Euphorie verloren geht und die Zuschauer ja dann auch die Lust verlieren, ins Stadion zu kommen. Und deswegen freuen wir uns, auch wenn es uns nicht gelungen ist, in einigen Heimspielen Punkte einzufahren, wurde aber trotzdem die Leistung honoriert.
Christian hatte ja gerade die Heimspiele angesprochen, vor allem gegen Meppen, dann das Pokalspiel gegen Osna. Ich fand es einfach unfassbar zu sehen, ja, wie das Stadion wieder lebt auch. Was war so das absolute Highlight für dich persönlich, was jetzt allein die Kulisse angeht?
Ja, ich würde schon sagen, dass es das erste Spiel war gegen den SV Meppen. Weil es war so eine Zusammenkunft von Freunden, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. natürlich war die Freundschaft dann für 90 Minuten vergessen auf dem Platz, weil jeder wollte natürlich dieses Spiel gewinnen. Und dadurch, dass wir es gewonnen haben, war es natürlich ein enormes Glücksgefühl und natürlich auch eine Bestätigung für die Mannschaft, für den gesamten Verein, was da auf die Beine gestellt wurde und mit wie vielen glücklichen Gesichtern man konfrontiert wurde, so nach diesem Spiel. Und das hat man einfach dann auch in die nächsten Spiele mit reingenommen. Und es war einfach schön, dass wir es geschafft haben, als Mannschaft, als Verein, alle, die da mitgeholfen haben, so eine Euphorie zu entfachen und wieder so viele Zuschauer ins Stadion zu locken.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? Wenn man so zurückguckt, gar nicht mal so weit, war ja eine schwierige Situation vor der Oberligasaison. Dann habt ihr in der Oberliga so, ich sag, nenn's mal durchwachsen performt und dann kam dieser Lauf, dieser enorme, und diese Euphorie aus diesem Lauf, die hat man dann ja auch, wie gesagt, jetzt in die Regionalliga mittransportiert. Also ihr kamt ja aus einer ganz schwierigen Situation und seid jetzt eigentlich in einer sehr komfortablen Situation, obwohl man auch noch viel hier und da Stellschrauben drehen muss. Das ist einfach so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Über die Vergangenheit wurde schon ganz viel gesprochen und wo wir herkommen, das vergessen wir natürlich auch nicht. Und wissen natürlich schon, dass es eine sehr harte Zeit war, aber umso schöner ist es jetzt zu sehen, was bei diesem Verein, auch in dieser Stadt, möglich ist. Und aber ich denke, wir sind da noch nicht am Ende angelangt. Es gilt da noch an vielen Stellschrauben zu drehen und sich in allen Bereichen zu verbessern. Aber trotzdem ist es schon wirklich überragend zu verfolgen, wo wir jetzt gelandet sind, ohne jetzt natürlich zufrieden zu sein. Wir wissen schon, dass wir noch ein paar Punkte brauchen, um halt gesichert dann auch nächstes Jahr in der Regionalliga Nord spielen zu können. Auch wenn man jetzt sagt, jetzt untertreibt er aber. Emden steht jetzt auf Platz 4 und trotzdem, die Liga ist halt so ausgeglichen. Und wenn man halt sieht, wo der VfL Osnabrück steht, wo Hannover 96, die U23 steht, wo es ja möglich ist, dass die beiden absteigen, wo es dann 5 Absteiger geben kann. Und deswegen muss man sich auf alle Szenarien vorbereiten.
Im Nachhinein war es dann ja ganz gut, dass das Spiel in Lübeck ausgefallen ist, ne? Habe ich noch. Dass wir hier mit dem Meppen-Spiel loslegen konnten und ihr habt gleich losgelegt wie die Feuerwehr. Da war ja gleich so das Stadion angezündet, ne? Weißt du nicht, wie es sonst gelaufen wäre.
Ja, aber das ist ja das Schöne. Man kann nicht in die Zukunft schauen und man weiß nie, wie jetzt genau welches Spiel ausgeht, sonst wäre es auch langweilig. Aber klar, mit so einem Highlight-Spiel zu starten gegen den SV Meppen zu Hause, wo natürlich alle noch wissen, was für eine große Baustelle wir im Stadion hatten. Viele haben sich gefragt, reicht das denn bis zum Spiel gegen Meppen? Ist der Rasen angewachsen, ist er nicht angewachsen? Und wir waren schon das große Thema innerhalb der Stadt, das muss man sagen.
Aber du hast ja gefühlt auch dein Lager schon da aufgeschlagen zu dem Zeitpunkt am Platz. Also ich glaube, bei der Verlegung waren wir auch, ich glaube, 4-5 Mal im Stadion, ja, Dirk, ja, oder so. Und ja, da war es ja auch noch alles ziemlich vage, ob es dann letztlich klappt.
Ja, wir sind da volles Risiko gegangen. Wir haben den Rasen früher gemäht, als man es darf und haben ihn früher gewalzt. Es war nicht alles optimal, aber wir mussten halt eine Punktlandung hinlegen und dann muss man vielleicht manchmal auch Risiko gehen.
Wir wollen gleich mal über das Spiel in Bremen kurz sprechen. Wir haben noch eine ganze Menge vor in dieser Sendung. Unter anderem hören wir gegen Ende der Sendung, wir haben gedacht, so, wenn wir nur Fragen stellen, ist für dich vielleicht das auch ein bisschen langweilig, hast du einige schon von gehört, auch wenn wir immer versuchen, zeitgemäß und originell zu sein. Aber ich habe dann mal Trainerkollegen und Vereinsvertreter aus der Region und aus verschiedenen Sportarten gebeten, Fragen an dich zu richten. Das machen wir nachher zum Schluss. Zunächst habe ich mal eine Aktion, das haben wir schon mal gemacht bei Henning. 3 Worte. Habe ich Leute aus deinem direkten Umfeld gebeten, dich mit 3 Worten zu beschreiben. Das hat jetzt nicht immer mit 3 Worten hingehauen, aber ich wollte.
Also du musst dir vorstellen, Christian war vorhin noch kurz bei uns im Büro und hat dann gesagt, ja, ich wollte ja nur 3 Worte von den Leuten, also Spielern unter anderem von dir einholen. Und ja, Yannick Conner, der hat dann erstmal 1:47 Sprachnachricht geschickt.
Ja, wir haben das nochmal ein bisschen eingedämmt. Er kommt auch gleich zu Beginn, das ist auch mehr als 3 Worte, aber ich fand das ganz nett von ihm, dass wenn er sich die so viel Zeit nimmt, dann wollen wir das auch hören.
Ja. Moin Christian und moin Stefan. Danke erstmal, dass ich heute ein paar Worte an Stefan richten darf. Und ich hoffe, ihr habt heute in der Folge sehr viel Spaß Ja, Stefan würde ich beschreiben als ein leidenschaftlicher Trainer, fürsorglich und engagiert. Viel Spaß euch und bis bald.
Akribisch, empathisch und lebensfroh.
Ballschule, Gummistiefel, Menschlichkeit.
Ehrgeizig, ruhig und erfahren.
Humorvoll, Rekordhalter, Berufsgenossenschaft.
Erfahren, alte Schule und beharrlich.
Ehrlich, zuverlässig und witzig.
Diplomatisch, erfahren, herzlich.
Charismatisch, authentisch, beweglich.
Humor, Eigentor, ehrgeizig.
Pep Guardiola, Musterschüler mit Tiki-Taka. BG-Rentner, König der Eigentorschützen.
Ja, das war's. Hast du ein paar wiedererkannt?
Alle.
Wer wird
Ja,
aussortiert
wirklich.
fürs nächste Spiel? Ich glaube, Tobi Steffen knabbert noch an deiner Sprachnachricht zu den Stärken und Schwächen von ihm. Obwohl er hat ja in der Sendung auch schon wieder zurück ausgeteilt. Das kam übrigens auch sehr gut an. Ich hatte ja gebeten, das bisschen Augenzwinkern zu machen, weil ich kenne ja deinen Humor. So, das hätte man filmen müssen. Wie der die Hand vors Gesicht geschlagen hat, als es losging und er gemerkt hat, oh, das geht in die falsche Richtung. Und wer war dann noch? Nico. Kniestock, ja, der hat seinen Hoodie über den Kopf gezogen, weil er so lachen musste. Also es war schon, das hätte man wirklich, nächstes Mal nehmen wir das mal auf. So, das ja, in der Reihenfolge einmal für die Zuschauer vielleicht: Jannik Konda, Kali Steinwender, David Schiller, Isaac Djokovic, Fabi Herbst, Marvin Eilertz, Philipp Hartke, Sebastian Plog, Samir Fercici, Tito Steffens und zum Schluss Tobi Steffen. Gut, Eigentor wollen wir drei jetzt nicht drauf eingehen.
Schade eigentlich.
Weiß ich schon. Ich weiß das
Ne?
schon. Ja, wir drei.
Aber ich
Hat Stefan nämlich verraten in der Kunsthalle in Emden. Da war er zum Talk und da
Ja.
hat das tatsächlich mal rausgenommen.
Ja, das ist ja vielleicht. Also wie gesagt, wir drei gehen da auf keinen Fall drauf ein.
Pep Guardiola, Musterschüler mit Tiki-Taka. Was meint Tobi da damit?
Ja. Ja. Haarpracht.
Pep Guardiola.
Oh, da hat er aber weit ausgeholt.
Ich dachte jetzt echt, du stehst da eigentlich in der Kabine auch eher mit diesem Magnetboard und schiebst da wie wild gestikulierend die Aufstellung hin und her.
Das Gesicht habe ich mir noch nicht verkratzt.
Nee.
Dann Tiki-Taka, weil ich muss natürlich öfters mit Tobi Steffen so ein Einzeltraining machen, gerade was das Techniktraining angeht.
Ja.
Und das meint er, weil die Pässe von ihm kommen halt nicht so gut. Und dann muss man halt auch so diese Passübungen, Technikübungen mit ihm häufiger machen als mit anderen.
BG-Rentner? Hat er auch noch ge...
BG-Rentner, ja. Jeden Tag höre ich nur von Tobi Steffen, wie wichtig es ist, dass man seine Verletzung bei der Berufsgenossenschaft anmeldet und er dann auf ein paar Prozente spekuliert. Und ja, von daher... habe ich das Ganze schon abgeschlossen in meiner aktiven
Okay. Karriere. Nächstes Mal laden wir euch beide ein. Das wäre auch wild. Da brauchen wir nicht viel sagen. Achso, da hat dann auch Berufsgenossenschaft mit zu tun von Fabi Herbst, oder?
Ja, genau.
So die Richtung. Alte Schule.
Weil sie wären gern an meiner Stelle,
ja.
Ne, weil ich habe ja in meiner Karriere viele Verletzungen erlitten. Und die Spieler, vor allem Tobi Steffen, die spekulieren halt auf diese Verletzungsrente.
Alte Schule, hat Marvin gesagt.
Alte Schule, ja.
Wo?
Alte Schule ist ja eher so ein bisschen negativ behaftet. Hat vielleicht was mit dem Alter zu tun. Ich denke aber, dass man sich als Trainer auch, wenn man schon ein bisschen älter ist, anpasst. Gerade so, was die Trainingsmethodik angeht. Aber trotzdem vergisst man nicht, was einen vielleicht selber auch stark gemacht hat. Und manchmal ist das Vergangene auch nicht so schlecht. Nicht alles, was neu ist, ist gut. Und das beides kombiniert. Ja, ich würde es eigentlich eher positiv sehen, dass man als Schule, heißt ja dann auch Erfahrung, ne, mit einfließen lassen in gewisse Situationen.
Ich glaube, für viele in dem Alter, auch so mit Anfang 20, sind wir so mit 40 oder so auch schon alte Schule.
Das beruhigt mich jetzt, dass du sagst, oder? Wir mit 40.
Naja, ja, mich gar nicht, ich bin 30.
Ja, du bist nicht alte Schule, Carmen. Du bist ja so, wie heißt das, lit? Sagt man das noch? Ich weiß nicht.
Boah, ja, also ich werde 30. Ich sage jetzt auch nicht mehr, dass irgendwas lit ist. Oder
so. Nee. Aber alte Schule heißt ja eher so Magath, ne? Medizinbälle. Das assoziiere ich damit. Da bist du ja weit entfernt von, glaube ich. Ne?
Ja, manchmal muss das auch sein. Man kann nicht immer nur Kuschelkurs machen im Training. Ja. Natürlich, klar, gerade so in den NLZs oder in Ausbildungsvereinen wird halt viel, viel Wert darauf gelegt, in persönliche Gespräche, Perspektivgespräche, und alles muss erklärt werden, warum und weshalb man was macht und warum jemand spielt und warum jemand nicht spielt. Und ja, von daher müssen wir auch immer wieder daran erinnert werden, dass wir es mit der heutigen Generation zu tun haben, und die brauchen ein bisschen mehr Streicheleinheiten.
Abschließend noch dazu, Gummistiefel, David gesagt.
Ja, Gummistiefel ist sehr wichtig hier in Ostfriesland, wie ihr alle wisst, gerade wenn man bei Kickers auf den Platz geht, aber die Zeiten sind ja jetzt auch besser geworden. Ich könnte jetzt auch die Hälfte oben abschneiden bei den Gummistiefeln, ja, weil man nicht mehr ganz so weit einsinkt, aber letztendlich ist es doch häufig sehr nass, und oftmals denke ich, komm, ich guck mal, wie der Platz ist, und dann laufe ich mit den Turnschuhen drüber und dann sind die Socken schon nass, und deswegen ist es besser, bevor man auf den Platz geht, dass man erstmal die Schuhe wechselt, und dann hat man halt manchmal auch Gummistiefel an.
Gut, das so, oder so viel dazu. Werder Bremen 2, wie lange habt ihr eigentlich gebraucht dahin? Das Spiel wurde ja verschoben, ihr wart auch ein bisschen später da als geplant, ne?
Ja, allerdings hatten wir das schon eingeplant. Wir mussten ja auch die Oldenburger Spieler noch einsammeln. Deswegen konnten wir da nicht groß umfahren. Und es war aber noch alles so im Rahmen. Wir waren 13 Uhr im Stadion, und ja, eine Stunde hätte auch gereicht. Aber Werder Bremen ist uns da entgegengekommen, und dann konnten wir eine Viertelstunde später anfangen. Mhm. Das war alles noch im Rahmen.
Zuschauer waren auch zum Ampfiff gerade so da, wir ja auch, dann im Gäste-Stehplatzbereich. Da kamen aber während des Spiels auch immer noch Leute wieder reingelaufen, die dann doch ein bisschen länger unterwegs waren, aber das passte schon. 438 Zuschauer, Kickers mit einer ganz guten Anfangsphase, fand ich. Man hat sich auch schnell angenähert, hatte kleinere Chancen durch Steinwender, Sidakiewicz. Dann ging Bremen in Führung. Nach dem Ballverlust konnte sich Leon Opitz links durchsetzen, passte flach in den Strafraum zu Nankishi, 16. Minute, also die Führung für Bremen. Warst du bis dahin zufrieden mit dem Auftritt deiner Mannschaft?
Ja, sehr. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir wussten natürlich, du darfst gegen Werder Bremen keine einfachen Ballverluste haben. Das hat sich dann auch bewahrheitet. Beim 1-0 hatten da im Zentrum einen Ballverlust, Janek Sidakiewicz konnte den Ball nicht richtig kontrollieren, und gerade so ein Spieler wie Opitz oder Elas Nankishi sind natürlich Spieler mit extrem viel Geschwindigkeit, und das haben sie dann in der Szene auch aufgezeigt, auch wenn man immer Tore irgendwie verhindern kann, war es dann halt aufgrund des Tempos von Opitz dann schwierig, den Querpass da zu verhindern, und ja, hatten dann auch keine Zuteilung in der Box und haben das 1-0 dann geschluckt. Und sind aber sofort ins Spiel wieder zurückgekommen, und ich fand uns in der ersten Halbzeit besser als den Gegner. Und sind dann auch durch den Elfmeter durch Tilo Steffens, nachdem Ikwe gefoult wurde, zum Ausgleich gekommen und haben kurz danach durch Ikwe nach Flanke Podolski das 2-1 gemacht. Hätten dann auch das 3-1 noch zwingend machen müssen durch Fabi Herbst. Das war schon eine hundertprozentige, und hatten dann natürlich davor gewarnt, dass Werder Bremen aus der Halbzeit kommt und natürlich auch personell nochmal nachgelegt hat. Haben es trotzdem weitestgehend geschafft, den Gegner vom Tor wegzuhalten, hatten die Möglichkeit durch Herbst oder Martin Schmidt durch den Kopfball die Führung auszubauen. Ist uns nicht gelungen, dann haben wir es 2-2 bekommen. Und hatten dann durch Julian Stör die Chance zum 3-2. Und dann, ja, das Tor zum 3-2 für Werder war dann auch ein bisschen glücklich. Haben es nicht geschafft, auf der rechten Seite besser zu verteidigen. Der Querpass kam in den 16er. Und ich glaube, Sato schießt Lukovic an die Hacke. Und dadurch bekommt Lukovic dann nochmal den Ball vor die Füße und hat ihn dann versenkt zum 3-2. Letztendlich muss man sagen, und so war ja auch die Aussage von Christian Brandt, dass eigentlich so ein Unentschieden gerecht gewesen wäre aufgrund der zwei Halbzeiten.
Das war ein Knackpunkt, ne? Die Chance von Herbst. Ich fand, da war der so richtig gut im Spiel und auch am Drücker. Das ist ja, du musst dann ja so eine Mischung finden gegen so eine gute Offensivmannschaft, ne? Dass du trotzdem, dass du die beschäftigst, das Spiel machst, aber auch sehr aufmerksam verteidigst. Das hat ja auch richtig gut geklappt. Ein paar Mal ist Fabi Herbst so richtig gut rausgedrückt, hat Bälle verteidigt. Für mich war das ein Knackpunkt. Er hätte das 3-1 machen müssen. Und das war ein ganz freier, weiß er ja selber, also komplett freier Kopfball. Ich glaube, dann hätte die die schon im Sack gehabt. Ne? Also war das Gefühl, man weiß ja nie, was passiert. Aber
ja, es hätte vieles einfacher gemacht. Der Gegner hätte noch mehr aufmachen müssen und die Räume wären größer geworden. Aber so muss man halt auch sagen, dass ja, die U23 von Werder, glaube ich, die spielstärkste Mannschaft ist in der Liga. Und individuell sind sie auch gut besetzt, schwanken noch ein bisschen so in ihren Leistungen. Und ja, schade war, dass wir nicht einen Punkt mitnehmen konnten.
Mhm. Das war in der zweiten Halbzeit sowieso das. Also ich will das nicht auf Fabi schieben, nicht, dass mich da jemand falsch versteht. Er weiß das auch, wie ich das meine. So. Aber zweite Halbzeit kam der generell nicht mehr so gut in die Zweikämpfe. Ne? Bälle manchmal ein bisschen zu schnell weg. Man ist dann viel unter Druck geraten. Fehlte so ein bisschen der Zugriff. Ne?
Ja, und wenn der Zugriff fehlt, dann haben die jungen, talentierten Spieler natürlich auch Räume und können sich dann auch gut durchsetzen. Und wenn die Räume zu groß sind, dann bekommt man Probleme. Und das haben dann die zwei Tore gezeigt. Und das müssen wir einfach besser machen. Ja.
Mhm. Aber Stimmung war gut, kann ich sagen. Die haben fast 90 Minuten da durchgetrommelt und gesungen. Das kam auch drüben an bei euch, ne?
Ja, 100%. Und es ist ja auch schon beeindruckend, wie viele Fans jetzt auch zu den Auswärtsfahrten mitkommen und direkt dazu beigetragen hat natürlich auch, dass wir viele Auswärtsspiele gewonnen haben und viele Punkte, ja, mehr als sogar zu Hause eingefahren haben. Und deswegen war es sehr schade, dass wir mit nichts nach Hause mussten.
Wir haben gerade gesagt, du warst in der ersten Deichkicker-Sendung schon mal hier. Da hatten wir es kurz drüber, über den Anruf damals mit Henning Rieselmann, der damals, glaube ich, noch bei Lohne in Diensten war, ne? Oder? Ja, da habt ihr öfters mal telefoniert. Und dass dadurch letztendlich ja alles in Schwung kam. Ist denn bisher alles so gelaufen, wie du dir es erhofft hast? Seitdem? Oder einiges noch besser?
Ja, ich würde sagen, es wurde sogar übertroffen, weil so in diesen ersten Gesprächen weiß man ja noch nicht, was einen erwartet. Und natürlich hat da jeder so seine Vorstellung. Aber dass in so kurzer Zeit so viel entstehen kann, war jetzt vielleicht in der Form nicht zu erwarten. Und deswegen glaube ich, sind wir alle, sowohl Henning als auch ich, beziehungsweise alle im Verein, alle, die mit Kickers was zu tun haben, sehr glücklich darüber, dass er und seine Mitstreiter da sind.
Hat sich auch ja jetzt bis zum Ende dieses Jahres so durchgezogen. Ne? Es gab mal kurz so eine kleine Ergebniskrise, 3 Heimniederlagen am Stück. Die liefen ja nach einem ähnlichen Muster ab. Es gab dann auch Kritik an der Spielweise. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ihr auch in dieser Phase Auswärtssiege geholt habt. Also es war nicht komplett so eine Talfahrt zu entdecken. Habt ihr irgendwas anders in der Phase gemacht? Hast du mal mit Spielern drüber geredet? Kennst du das ja vielleicht auch, manchmal setzen sich ja Sachen im Kopf fest oder dass man zu sehr will.
Ja, zum einen haben wir, glaube ich, viele Mannschaften überraschen können zu Beginn der Saison. Zum anderen sind die gegnerischen Trainer und Verantwortlichen ja auch nicht dumm. Und durchleuchten uns natürlich unsere Spielweise und wissen natürlich schon, so wo muss man den Hebel ansetzen, um es vielleicht uns noch schwerer zu machen. Und ich finde, wir haben uns da ein bisschen von unserer Spielweise wegbringen lassen und haben vieles vielleicht auch zu kritisch gesehen, haben dann angefangen, vielleicht auch spielerische Lösungen zu finden, wo es gar nicht geht. Und wenn man mal die Mannschaften alle anschaut, ist es halt manchmal so, wenn man jetzt ins Pressing vom Gegner gerät, dass dann auch mal so ein langer Ball nicht so schlecht ist. Und dass wir beides können. Wir haben Wucht, wir haben spielerische Klasse. Vielleicht nicht diese spielerische Klasse wie Werder Bremen, U23-Spieler. Aber für das, dass wir aus der Oberliga kommen und ja auch jetzt dann auch aufgezeigt haben, dass wir konkurrenzfähiger sind, waren aber auch die Niederlagen zu Hause gegen St. Pauli, wenn man sich an das Tor erinnert, aus 70 Metern, war ja schon auch ein Spiel, das man nicht verlieren muss. Gegen Trochtersen, ich weiß gar nicht, wie viele Torschüsse wir hatten, Und Rochtersen hatte maximal ein, zwei Chancen. Will das aber auch nicht schönreden. Wir haben es da nicht geschafft, halt Situationen zu nutzen und im Tor den Ball unterzubringen. Und wissen aber auch, dass wir uns in allen Bereichen verbessern können. Und trotzdem müssen wir auch wissen, was uns stark macht. Das ist einfach diese Einfachheit im Spiel, diese Wucht, diese Präsenz bei Standards, bei Flanken, bei Einwürfen, bei zweiten Bällen. Aber wenn wir in der gegnerischen Hälfte sind, haben wir auch spielerische Klasse. Und auch das haben die Tore ja auch aufgezeigt, die wir erzielt haben. Und man muss, wenn man mal so eine Statistik verfolgt, muss man auch sagen, dass wir die Mannschaft sind, die sich die meisten Torschancen herausarbeitet, mit Havelse vielleicht noch. Aber andere Mannschaften wie Havelse oder Werder Bremen mehr Chancen verwertet hat. Und deswegen ist es für uns auch ein Aufzeigen von dem, dass wir gar nicht so verkehrt lagen.
Ich glaube 17 Chancen pro Spiel, ne? War die Statistik so ungefähr.
Genau.
Das ist ja schon beachtlich. Was muss denn in der Rückrunde besser werden? Was erwartest du von deiner Mannschaft, deinem Trainerteam? Gibt es so ein, zwei Punkte, die du direkt im Blick hast?
Ja, zum einen war so der Plan vor der Saison, dass wir so die Mannschaft sind, die wenigsten Gegentore bekommt. Das haben wir nicht geschafft bis dato. Hm. Ich glaube, doch, dass ein liegt da vor uns und andere Mannschaft jetzt durch die drei Gegentore in Bremen auch. Wollen einfach ein unbequemer Gegner sein, wollen die Torschancen, die wir uns herausarbeiten, besser verwerten, weil wir lassen da zu viele Chancen liegen. Mhm. Und wollen natürlich wieder mehr Heimspiele gewinnen.
Ist es ein Ziel für die Rückrunde, auf dem Tabellenplatz zu bleiben, auf dem ihr jetzt seid? Ich meine, wir haben noch ein Spiel, so, oder ist das unabhängig vom Tabellenplatz, geht es bis zum Ende der Saison auch darum, so Spieler weiterzuentwickeln und zu gucken, wer auf Dauer helfen kann?
Ja, ich würde sagen, es geht um beides. Zum einen musst du natürlich schauen, dass du Punkte einfährst. Zum anderen muss man auch sagen, dass wir es geschafft haben, jetzt in diesen anderthalb Jahren auch viele Spieler weiterzuentwickeln. Man kann es nicht allen recht machen, also es dürfen halt nur 11 spielen, aber ich kann sagen, gerade zu Beginn war es ja auch so, dass wir so eine erste Elf hatten und die Spieler, die reinkamen, da war jetzt kein Leistungsabfall da und Entwicklung kann auch von der Bank aus stattfinden, das heißt, egal wie viele Minuten man bekommt, kann man sich als Spieler weiterentwickeln und es geht darum, dass wir als Mannschaft besser werden, dass jeder einzelne Spieler besser wird und dass wir natürlich auch in der Tabelle uns besser platzieren, als wir vielleicht jetzt gerade dastehen. Und wir brauchen jetzt nicht drüber reden, gerade was den ersten Platz angeht, weil ich denke, da ist die Messe gelesen. Havelse ist da einfach zu konstant und macht das sehr, sehr überragend. Mhm. Und wenn wir am Ende der Saison unter den ersten 5 sind, dann haben wir einen richtig guten Job gemacht.
Ja, als Aufsteiger.
Interessant fand ich, war glaube ich gegen Oldenburg, kam Marvin ja rein, wegen der Sperre. Und wie souverän er da hinten auch spielt, so einen ganz ruhigen Part, als wäre er nie weg gewesen, so ungefähr. Ich meine, er ist ja nie weg. Aber das ist ja auch eine Macht, diese Saison von Kickers, muss man, wie du auch sagtest. Egal, wer von der Bank kommt, es ist nie ein Abbruch da, sondern manchmal sogar noch, da wird noch mal eine Schippe draufgelegt. Ne?
Ja, es ist für uns auch brutal schwer, so am Spieltag oder einen Tag vorm Spiel dann so einen Kader zu benennen, weil man darf ja nur 20 Spieler benennen und dann 4 Spielern sagen, so müssen sie nicht, sind nicht im Kader, es sei denn, sie sind verletzt. Und das Nächste ist dann natürlich, sich für eine erste Elf dann auf so eine erste Elf festzulegen. Nicht so einfach, aber das gehört nun mal dazu und bin jetzt auch schon ein paar Jahre in dem Beruf tätig und es ist mir noch nie einfach gefallen, aber klar, es wird nie 25 zufriedene Spieler geben. Irgendjemanden erwischt es immer, der nicht spielt, nicht im Kader ist. Und von daher wird es dann schon so sein, dass man es nicht allen recht machen kann.
Aber ist das so ein Luxusproblem? Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, Luxusproblem, dass du eigentlich gleichwertige Spieler von 1 bis 24 hast? Oder ist das einfach nur als Trainer, ja super, besser geht's nicht?
Ja, es war ja schon, glaube ich, auch so die Denkweise von Henning und von uns, so einen Kader für die Regionalliga zusammenzustellen, wo man weiß, dass man Positionen doppelt besetzt hat. Und du hast ja gerade nochmal Marvin explizit genannt. Er hat ja in der Oberligasaison neben Fabi Herbst das auch gut gemacht und haben dann Tim Dietrich mit Linksfuß verpflichtet, der sich jetzt gegen Marvin durchgesetzt hat. Aber es ist ja nicht so, dass wir dann sagen, okay, wir zweifeln jetzt an jemandem, sondern wir sehen den anderen vielleicht einen Ticken weiter vorne. Und trotzdem wissen wir selber, dass das die Spieler dann auch nicht zufriedenstellt, sondern sie wollen einfach Einsätze haben. Und da kannst du noch so viel reden und kannst denen sagen, wie gut sie sind. Wenn sie nicht spielen, sind sie sauer. Und
genau.
Von daher müssen wir schauen, dass das Team weiterhin intakt bleibt und nur dann kannst du halt auch gute Ergebnisse erzielen, eine gute Saison spielen und das muss man sagen, ist bei uns auf jeden Fall gewährleistet, aber es wird immer unzufriedene Spieler geben.
Weil wir jetzt gerade eh beim Punkto Kader sind, wird es zum Winter nochmal Aktivitäten auf dem Transfermarkt geben?
Ja, ist erstmal nicht geplant. Im Winter ist es auch nicht ganz so einfach. Wir haben ja im letzten Jahr gesehen. Ich glaube, Marcel Sobotta wurde damals verpflichtet. Es hat aufgrund von Verletzungen dann nicht so gut funktioniert und deswegen muss man genau überlegen, so wer ist vielleicht so unzufrieden, dass er sagt, er möchte den Verein verlassen oder wer sucht vielleicht eine neue Herausforderung. Aktuell gibt es da überhaupt gar keine Informationen von den Spielern und von daher ist es auch jetzt aktuell nicht geplant, aber eine Situation kann manchmal immer wieder neu entstehen.
Wird im Hintergrund schon gescoutet so ein bisschen für Kader dann ab Sommer?
Ja, also das beginnt ja schon mit Beginn der Saison. Gerade wenn man dann auf den gegnerischen Plätzen Spiele anguckt, dann wird natürlich schon geschaut, so wer kann uns weiterbringen? Bei wem läuft der Vertrag aus? Wer kommt hier aus der näheren Umgebung? Und ist so ein Transfer möglich? Aber da ist Henning federführend und hält da aber auch immer wieder auch Rücksprache mit uns.
Was wir vorhin noch beim Bremen-Spiel kurz vergessen haben, war die rote Karte von Djokovic, der, glaube ich, außerhalb des Strafraums Handspiel begangen. Gibt es dann automatisch Einspielsperre oder wie läuft sowas ab?
Weiß ich gar nicht. Gut, das Ding hat er sich selber zuzuschreiben. Er hat den Ball im 16er in der Hand gehabt, lässt ihn durch die Hände rutschen und der Ball ist dann außerhalb vom Strafraum. Und ja, er wollte halt dann das Gegentor verhindern und hat dann zugepackt. Wie lange es da für Sperre gibt, weiß ich nicht. Müssen wir noch abwarten.
Wird ja reichen bei sowas. Ne? Ist ja jetzt kein schwerwiegendes Vergehen, finde ich. Man weiß nie.
Neuer Zweisperre kriegt, zwei Spiele Sperre, dann müsste eins ja eigentlich völlig reichen. Ne?
Ja.
Jetzt mal Blick auf das letzte Heimspiel gegen Ottensen. Also Djokovic steht nicht im Tor. Kannst du schon sagen, wer im Tor stehen wird?
Nee, habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Wir haben jetzt erstmal das Spiel analysiert, haben jetzt nochmal heute einen freien Tag, zwei Tage nach der Belastung und gehen ab morgen dann in die Vorbereitung für das Ottensen-Spiel und wir schauen dann mal so, wie die Eindrücke im Training sind. Haben ja dann noch mit Marcel Bergmann und Moritz Onken zwei Spiele, ja, wo beide auch im Tor stehen könnten. Onken hat es im Pokal gegen Oldenburg gezeigt, Marcel hat es in vielen anderen Spielen gezeigt, auch Isaac hat jetzt in den Spielen es in Lohne zu Hause gegen Oldenburg und noch jetzt gegen Bremen ordentlich gemacht. Also von daher ist es jetzt schade für Isaac, aber es ist, wie es ist.
Generell setzt ihr aber aktuell nicht auf so eine klare Nummer 1, sondern sagt, okay, wir nehmen den Konkurrenzkampf da im Training auch mit und entscheiden dann von Spiel zu Spiel, wer jetzt im Tor steht?
Ja, wir hatten uns ja festgelegt auf Marcel Bergmann, aber es ist nun mal in einer Saison so, dass es nicht nur bei Mannschaften so ist, dass es ein Auf und Ab gibt, sondern jeder Spieler hat vielleicht auch mal so einen kleinen Hänger. Und wenn man das Gefühl hat, man muss da irgendwas verändern, dann haben wir ja auch, Dirk hat es ja gerade gesagt, genug Qualität im Kader und haben da auch die Möglichkeit, dann auf das jeweilige Niveau halt zu reagieren. Und da gucken wir natürlich auch, wie die Trainingsleistungen sind. Mhm.
Letztes Spiel dieses Jahr findet jetzt am Freitagabend statt gegen Teutonia Ottensen. Das ist ein interessanter Gegner. Das erste Mal Nachholspiel vom 17. Spieltag. Vor einigen Wochen verlor Ottensen in Meppen 4-0. Danach gab es dieses 1-9 zu Hause gegen Phoenix Lübeck und dann die Spielabsage gegen Kickers, weil zu viele Spieler verletzt oder krank waren. Das ist eine unberechenbare Mannschaft. Die haben danach jeweils 4-1 zu Hause gegen Oldenburg und St. Pauli 2 verloren, aber eben auch unentschieden in Lohne geholt und einen Sieg in Bremen. Momentan sind sie 13. in der Tabelle mit 22 Punkten. Ist das so eine Mannschaft, die schwer einzuschätzen ist? Oder klär uns mal auf, was für Stärken haben die, was macht die aus, was kommt auf Kickers zu?
Ja, zum einen haben sie natürlich mit ihrem Kunstrasenplatz zu Hause schon einen Vorteil gegenüber den anderen Mannschaften. Sind ja sehr unkonstant in ihren Leistungen. Haben Havelse zu Hause geschlagen, haben in Bremen gewonnen. Ja. Haben jetzt gegen Todesfelde verloren, das letzte Spiel zu Hause. Und ich glaube, es 9-1 war ein Ausrutscher, aufgrund der Problematik, die sie vielleicht zu dem Zeitpunkt hatten. Mhm. Deswegen schwer einzuschätzen, unkonstant, trotzdem Qualität, auch in der Liga bestehen zu können. Und das macht das Ganze dann dementsprechend auch schwieriger.
Wir kommen zu den Fragen von den Trainer und Vereinskollegen.
Ja, ist doch gut. Ein bisschen kleiner Bruch zu dem Kreuzverhör hier.
Ja, aber
sitzen hier echt mit drei Leuten und dann Stefan auf der anderen Seite.
Aber Stefan hat schon zu mir gesagt, er kann sich wehren.
Ja, das ist gut. Ja, wenn der Cheftrainer kommt hier, dann kommt die Sportredaktion mit allem Mann raus. Obwohl Lars haben wir zu Hause gelassen.
Ja, das
ist seine Eigentorgeschichte letztes Mal. Das geht nicht. Ne?
Nee.
Das
sind die Lars hat schon fast Jahresschluss. Ich glaube, den sehen wir erst nächstes Jahr wieder oder so.
Obwohl nächste Woche will er kommen. Da machen wir übrigens dann so ein bisschen redaktionellen Jahresrückblick nochmal. Dann gucken wir nochmal, was ihr so geschrieben habt und was daraus geworden ist und überhaupt.
Ah, okay. Lars wäre doch froh, hätte mal ein Eigentor gemacht.
Der Lars ist.
Der hätte wahrscheinlich in jedem Spiel eins gemacht.
Ich glaube, jetzt kommen wir zu den Fragen von Trainern und Vereinsfunktionären hier aus der Region. Auch nicht alles Fußballtrainer, auch ein paar Handballer, Volleyballer dabei. Fand ich eigentlich ganz spannend. Christian hat da, glaube ich, wieder Vollgas gegeben. Ich meine, um die so 8 oder 10 Leute wollen dir jetzt gerne mal ein paar Fragen stellen, Stefan.
Ja, 8 sind es geworden. Wen willst du zuerst haben? Du hast die Liste vor dir. Kannst ja einen aussuchen haben.
Boah, weiß ich nicht. Wir könnten mit dem längsten anfangen. Das ist, glaube ich, Matthias Voss. Der hatte einiges Fragen.
Ja, Vossi, dann spielen wir den mal ab. Cheftrainer von TuS Hinte. Momentan in der Ostfriesland-Liga. Ne? Da eine ganz tolle Entwicklung. Dann hinter aus der Kreisklasse dann noch hochgeführt in die Bezirksliga. Dann abgestiegen. Jetzt aber wieder im Aufstiegsrennen. Leistet da tolle Arbeit und er hat mir diese Nachricht hier geschickt.
Ja, hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Christian. Hallo, Stefan. Gut, Stefan, ich hätte 2 Fragen an dich, was vielleicht auch die Zuschauer interessieren würde. Es ist ja so, dass zunächst einmal muss ich sagen, dass ich das positiv alles beäuge und bewundere, was bei Kickers Emden aktuell gerade losgetreten worden ist. Ihr seid auf einem richtig guten Weg, ihr macht einen richtig guten Job. Und das macht einfach Spaß, euch da zuzuschauen und wie ihr die ganze Stadt mitnehmt. Das war vor einigen Jahren nicht selbstverständlich richtig gut. Trotzdem gibt es natürlich immer wieder welche, die irgendwie mosern über irgendwelche Geschichten, irgendwelche Sachen oder irgendwelche taktischen Kniffe. Wir sind ja in Deutschland gefühlt 85 Millionen Trainer. Nur mal um zu veranschaulichen oder den Zuschauern zu veranschaulichen, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt, gerade für so einen Trainer. Ich weiß ja nun selber aus eigener Erfahrung, bei mir ist es ja nun aktuell gerade die Kreisliga, im letzten Jahr ist es die Bezirksliga gewesen. Und ich kann das relativ gut beziffern, wie viel Aufwand stundenweise Aufwand das ist pro Woche. Deswegen würde mich mal interessieren, Stefan, wie groß dein, in welcher Größenordnung dein zeitlicher Aufwand, wie groß du den bemessen würdest innerhalb von einer Woche für die Regionalliga. Genau, und die zweite Frage ist, Stefan, du bist selber früher Fußballprofi gewesen, bist in Duisburg gewesen, bei Wattenscheid 09. Wenn morgen das Telefon klingeln würde von einem deiner Vereine, für die du früher mal gespielt hast, über welches Engagement respektive über welche Anfrage du dich am meisten freuen würdest, in Anführungsstrichen, ohne dass jetzt irgendwie dein Zelt hier abbrechen sollst, nicht missverstehen, auch die Zuschauer, die Zuhörer nicht. Mich würde nur mal interessieren, wo du wirklich sagen würdest, wow, das freut mich. Das ist mein ehemaliger Verein, da bin ich mehr oder weniger groß geworden, da habe ich schöne Tage gehabt, da habe ich schöne Jahre gehabt. Das würde mich interessieren. Ja, und das war es auch schon von mir. Ansonsten bleibt es mir nur jetzt über, euch eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen, ein paar ruhige Tage mit euren Familien, bleibt alle gesund und dann sehen wir uns im neuen Jahr, dann schneide auch ich mal wieder rein, macht weiter so, Stefan, richtig schön mit anzusehen, alles Gute für euch. Mit den besten Grüßen aus Hinte.
Carmen, so kennen wir den Fossi, oder?
Ja, wobei, also das wirkt dir jetzt auch schon sehr seriös. Ne? Also, ich meine, ansonsten ist er ja eher so der typische Brücheklopfer.
Ja, das hört man gleich auch noch bei anderen. Nehmen wir alle Respekt vor, Stefan.
Ja.
Zur ersten Frage vielleicht erstmal der zeitliche Aufwand.
Ja, letztendlich weiß das ja jeder, wer jetzt Trainer beim BSV Kickers Emden ist. Muss man natürlich ganz viel Zeit opfern. Gerade wenn es darum geht, den Platz, das Gelände in Ordnung zu halten und so weiter und so fort. Aber es geht ja jetzt darum, wie viel Zeit man beansprucht, um sich auf die Regionalligaspiele vorzubereiten. Wir alle wissen, arbeiten wir ja nicht unter Trainingsbedingungen beziehungsweise Profitum. Von daher haben wir 3 bis 4 Trainingseinheiten die Woche, versuchen immer mal noch so ein Zusatztraining mit einzubauen und die Vorbereitung, Nachbereitung sind natürlich deutlich mehr geworden aufgrund auch der Portale, die man zur Verfügung hat. Ich würde schon sagen, dass man da täglich eigentlich mit konfrontiert wird und auch zu Hause dann anhand von Videoanalyse und Spiele anschauen, Gegnervorbereitung schon, glaube ich, so ein Fulltime-Job ist. Und deswegen ist es jetzt gar nicht so pauschal zu sagen, so viele Stunden braucht man jetzt, um sich 100% darauf vorzubereiten. Es ist einfach eine Leidenschaft von mir, Fußball, und da versucht man natürlich bestmöglich die Mannschaft vorzubereiten, sich selber vorzubereiten, und nochmal, da dreht sich, glaube ich, einen ganzen Tag immer nur darum, um den nächsten Gegner, um das vergangene Spiel, was erwartet einen nach der Winterpause, welche Vorbereitung und so weiter und so fort, und deswegen ist es ein Fulltime-Job, anders als bei Fossi, aber er wird sich auch viel mit seiner Mannschaft beschäftigen und so viel wie möglich versucht man dann auch einfließen zu lassen. Und das andere, boah, das ist schwierig, jetzt so pauschal zu sagen, von dem Verein, wenn der anrufen würde, fühlt man sich mehr geehrt. Ich bin eigentlich hier zufrieden, wo ich bin. Und habe das ja auch bewusst gewählt, diese Station Emden. Und nachdem ich ja 2019 hier aufgeschlagen bin, ist ja schon einiges hier entstanden. Und es macht mir ja ungemein viel Spaß, hier zu arbeiten, den Verein nach vorne zu bringen, die Mannschaft zu verbessern, gute Ergebnisse einzufahren, das Stadion voll zu kriegen. Und ja, von daher kann ich gar nicht sagen, von welchem Verein jetzt besonders, weil das ist alles Spekulation und interessiert mich so im Moment gar nicht, wenn ich ehrlich bin.
Dann gehen wir mal in eine andere Sportart. Dirk, da hast du letzte Woche mit zu tun, mit den Volleyballfrauen von Borsum. Und dann dachte ich, das wäre ja auch keine schlechte Idee.
Stimmt.
Da mal, da hast du mal angeklopft, ne?
Beim Trainer Nils Ziach, spielen ja auch Regionalliga wie ihr, Stefan.
Der auch beim letzten Heimspiel.
Ja.
Glaube ich, sich das Spiel reingezogen hat im Ostfriesland-Stadion. Ja, genau. Ich habe ihn da gesehen.
Genau, er ist öfter mal im Stadion und verfolgt das auch sehr interessiert, muss ich wirklich sagen. Und ja, den hören wir jetzt, glaube ich. Ne?
Genau, der hat zwei Fragen gestellt.
Wie hast du es geschafft, nach dem Abstieg aus der Regionalliga 2022-23 die Mannschaft wieder aufzurichten und sofort in der Oberliga sehr erfolgreich wieder anzugreifen?
Ja, es war gar nicht so einfach, weil ja ein großer Umbruch vonstatten ging und mit der Unterstützung von Henning und meinem Trainerteam ist es uns dann gelungen, viele Spieler, die dazugestoßen sind, zu integrieren, mit den verbleibenden Spielern dann dafür zu sorgen, dass wir als Team zusammenzuwachsen und es hat ein bisschen gebraucht, auch was die Ausrichtung, Systematik angeht, haben wir dann erstmal schauen müssen, so was passt dann zur Mannschaft. Und es war aber auch wahrscheinlich wichtig und gut, dass so ein Umbruch stattgefunden hat. Und wir haben natürlich auch durch Hennings Hilfe dann auch viele Spieler dazu gewonnen, die schon Regionalliga-Erfahrung hatten und dann trotzdem auch in die Oberliga-Saison geworfen wurden und es muss dann ja auch funktionieren mit den vorhandenen Spielern und ich glaube, uns allen ist es gelungen, dass direkt ein Team entstanden ist, durch die Trainingslager, durch die Vorbereitung, auch durch die Niederlagen, die vielleicht zu Beginn mal da waren, ganz eng zusammenzurücken und eine grandiose Saison zu spielen.
Und die zweite Frage?
Eine Frage noch zur Spielerkarriere. War eigentlich das DFB-Pokalfinale 98 so der größte sportliche emotionale Erfolg? Oder gibt es einfach etwas, was noch prägender, noch toller, noch emotionaler war in deiner Fußballerkarriere?
Ja, emotional war das schon ein brutal hartes Spiel für mich persönlich, weil ich an diesem Endspiel nicht spielen konnte. Ich hatte mich zwei Wochen vor dem Pokal-Endspiel verletzt, habe mir einen Muskel gerissen und konnte dann an dem besagten Tag dann nicht teilnehmen. Ich habe dann alles versucht, habe sogar noch vormittags mit Friedhelm Funkel so ein Einzeltraining gemacht und er hat mir dann aber danach mitgeteilt, dass ihm das Risiko zu groß ist. Und die Enttäuschung war so groß, dass ich dann noch nicht mal auf die Bank wollte, weil ich natürlich schon sehr frustriert war, zu so einem Saisonhöhepunkt dann nicht dabei sein zu können. Dann haben wir es auch noch verloren in der 90. Minute, nachdem Basler dann einen Freistoß reingeschossen hat. Es war aber so, dass wir wussten, dadurch, dass Bayern Meister geworden ist, dass wir international qualifiziert waren. Wir durften dann im Pokal der Pokalsieger Wettbewerb teilnehmen, haben dann gegen den belgischen Meister Genk zwei Spiele absolviert. Und es war dann so eine kleine Entschädigung, bei diesen zwei Spielen dann mitwirken zu können. Mhm.
Als nächstes machen wir mal Mike Aiton.
Ja, würde ich auch sagen, dann kann man ja die Frage von anfangs vielleicht klären.
Genau, Mike Aiton selber gespielt für FC Norden, glaube ich, lange bei RSV Fiskwad und er hat da jetzt als Trainer übernommen.
Interimstrainer,
ja. Bis zum Ende der Saison, ne, bevor Jörg Rensemann da wieder übernimmt. Und er hat mich auch gefragt vorher, ob er die erste Frage ein bisschen augenzwinkern fragen kann. Habe ich nicht geantwortet, hat er mir einfach so geschickt.
Hören wir mal rein.
Moin, Herr Emmerling. Mike Aiton hier vom RSV Fiskwad. Danke erstmal an Chris und die Deichkicker für die Chance, Ihnen zwei Fragen stellen zu dürfen. Die erste Frage wäre, ob Sie vielleicht wissen, welcher Spieler die meisten Eigentore in einem Bundesligaspiel erzielt hat. Falls ja, welches Spiel, welches Jahr, welches Datum?
Ja, da gibt es ja gar nicht so viel und so lange zu überlegen, ne? Er meint bestimmt mich. Und wenn man mal ehrlich ist, es war zu dem Zeitpunkt ja schon skurril, in einem Spiel drei Tore, Eigentore zu erzielen. Es war das Spiel Schalke 04 gegen MSV Duisburg an einem Dienstagabend. Und ja, man wäre an dem Tag vielleicht besser im Bett liegen geblieben. Ja.
Das war auch auf Schalke, das Spiel.
Ja, ja, genau. Und ja, ich will es jetzt nicht schön reden, weil es gibt nichts schön zu reden. Es waren jetzt zwei abgefälschte Eigentore. Und einen habe ich aber direkt reingemacht. Und man muss dann sagen, damals waren halt so abgefälschte Schüsse. Wenn man zum Beispiel wie beim ersten Tor in der Zwei-Mann-Mauer steht und kriegt den Ball so leicht an den Kopf und der geht ins Tor, das war dann ein Eigentor.
Ne? Ah, okay.
Und ich habe die drei aber auch noch auf meinem Handy. Ich kann die euch dann gleich nochmal zeigen. Ja. Und dann könnt ihr selber beurteilen, ob das für euch Eigentore waren oder nicht.
Ich würde die jetzt gerne mal sehen.
Ich habe die vor 8 Jahren vor dem Spiel Paderborn gegen den MSV Duisburg, habe ich die tatsächlich dann mal zusammengeschnitten aufs Handy überspielt bekommen, weil ich eigentlich vorgesehen war für eine Sendung, aber da kam dann so ein Todesfall von einem ehemaligen MSV-Spieler dazwischen. Und aber letztendlich war es so, dass es damals hart war. Das Spiel danach war nicht so ohne für einen Profifußballspieler oder auch für einen Amateurspieler, weil wir dann zu Hause gegen den Karlsruher SC gespielt haben und bei jeder Ecke vom Karlsruher SC haben die Karlsruher Fans meinen Namen gerufen. Oh Gott. In der Hoffnung, dass ich wieder einen mache. Und ja, wir lagen dann auch zur Halbzeit 2-0 zurück und ich habe auch ein Tor verursacht und habe schon gedacht, oh, mal gucken, ob der Trainer mich weiter spielen lässt. Das hat er aber dann gemacht. Wir haben das Spiel noch gedreht und somit waren dann auch diese drei Eigentore vergessen. Aber es gibt schönere Tage, weil ich habe extra lange geduscht, habe gedacht, dann haben sich alle verzogen, aber die Kameras waren dann noch vor der Kamera und haben gewartet und wollten natürlich ein Statement von mir haben. Aber letztendlich gehört es einfach mit zu meiner Karriere und heute lache ich darüber. Und damals war mir aber nicht zum Lachen zumute, logischerweise. Wir haben 4-0 verloren. Nein, ich habe kein Geld bekommen von Schalke für die drei Tore. Und aber trotzdem gehört es mit dazu.
Das ist ja, was du sagtest vorhin, du sagst, deine aktuellen Spieler teilweise gar nicht so viel wissen von deiner Spielerkarriere. Das wissen sie, ne? Oder einige, wie man vorhin in den kurzen Nachrichten.
Ich glaube, das ist auch damals so durch die, das geht, ist ja teils zuletzt noch durch die Medien gegangen. Zuletzt, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber irgendwann als vor ein paar Jahren Hannover 96, da waren es 3 Eigentore in einem Bundesligaspiel, allerdings nicht von einer und derselben Person, also eine Person hat 2 gemacht und die andere 1. Mhm. Da haben sie dich dann auch ganz groß nochmal auf ihrer Website erwähnt und gesagt, ja, übrigens, wir halten damit diesen Rekord, weil man muss ja sagen, die Tore damals, Stefan Emmerling, also da kann man ja eigentlich nur 1 von anrechnen als Eigentor.
Korrekt, so sehe ich es auch. Aber damals war es halt so und deswegen waren es dann 3 Eigentore. Und ich glaube, sie wurden jetzt aber mittlerweile rausgenommen. Ich weiß gar nicht, irgendeiner hat mal gesagt, es steht im Guinness-Buch der Rekorde. Habe ich jetzt gar nicht nachgesehen, wenn ich ehrlich bin. Nee. Und wenn es so ist, dann ist es so. Mich schockt das nicht, aber ich mache da ja selber meine Späße drüber, auch bei meiner Mannschaft, bei den Spielern. Viele wussten es tatsächlich nicht und ich habe es dann mal so beiläufig mal erwähnt. Und ich denke ja auch, manchmal spricht sich das so in der Kabine dann schnell rum, aber dann auch wieder nicht alles und ich lache dann immer nur drüber.
Gut, die zweite von Mike.
Die zweite Frage wäre, wie haben Sie die Umstellung vom Spieler zum Trainer in der Kürze der Zeit geschafft? Und zum Schluss, hätten Sie vielleicht noch ein paar Tipps für einen jungen Trainer in der Ostfriesland-Liga? Danke für die Chance, Herr Emmerling.
Oh.
Ja, die Umstellung vom Spieler zum Trainer war gar nicht so schwierig. Mein letztes Spiel habe ich gemacht, da war ich 35, total Schaden im Knie erlitten und wusste, dass das so meine Karriere ausbedeuten kann. Damals war ich Spieler bei Fortuna Düsseldorf. Der Trainer von der zweiten Mannschaft hat dann irgendwie hingeschmissen und die Stelle wurde frei. Ich war gerade, glaube ich, 2 Wochen davor operiert worden. Und dann habe ich gedacht, oh, was mache ich jetzt die Monate, bis ich dann wieder zurückkomme. Und Ich habe dann die Verantwortlichen gefragt, ob sie was dagegen hätten, wenn ich da die zweite Mannschaft dann schon übernehmen könnte. Und somit war es dann mein Einstieg so in das Trainergeschäft, wurde ins kalte Wasser geworfen und habe dann kurz danach die erste Mannschaft von Fortuna übernommen. Und so bin ich da eigentlich gestartet. Und mein Tipp an einen jungen Trainer: alles aufsaugen, was geht, sich weiterbilden, immer wieder Trainingseinheiten anschauen bei verschiedenen Vereinen und ja, sehr motiviert sein und jedes Spiel gewinnen wollen.
Aber ich glaube, die letzten beiden Sachen sind nicht das Problem bei Mike. Mut ist ja sehr ehrgeizig. Ne?
Motivation, ja, stimmt.
Jo, dann machen wir weiter, würde ich sagen, mit Anne Tornicke, Vorsitzende von TuS Eintracht Hinte.
Moin, Herr Emmerling. Wir sind uns zwar noch nie persönlich begegnet, aber ich möchte auf jeden Fall jetzt erstmal die Gelegenheit nutzen, um Ihnen meinen höchsten Respekt und meine Anerkennung rund um Ihre Leistung im Fußballsport auszusprechen. Gerne stelle ich natürlich auch eine Frage. Und als Vereinsvorsitzende interessiert es mich natürlich besonders, was ein Vereinsvorstand dafür tun kann, dass sich ein Trainer im Verein wohlfühlt.
Ja.
Viel Geld.
Cool. Ne, ich denke, das Materielle spielt da
auch nur Spaß.
Keine große Rolle.
Das wäre bei Dirk so.
Ja. Ja. Ja, wichtig ist natürlich, dass man von Vereinsseite großes Vertrauen ausgesprochen bekommt. Aber ich weiß natürlich auch, kannst noch so viel Vertrauen ausgesprochen bekommen. Wenn du keine Spiele gewinnst, dann könnte es irgendwann eng werden. Und man möchte halt als Trainer auch sehen, dass sich so ein Verein weiterentwickelt, dass so die Trainingsbedingungen sich verbessern, dass gerade so rund um die Mannschaft und des Vereins halt viele Leute tätig sind, um halt diesen ganzen Manpower, den man ja braucht, um so einen Laden beisammen zu halten. Auch viele ehrenamtliche Helfer, gerade auf Amateurniveau, dazu beitragen. Ja, so wie bei uns jetzt in Emmen bei Kickers, dass wieder sowas entstehen kann, wie es jetzt gerade ist. Und ja, von daher glaube ich, dass die in Hinte auch einen sehr guten Job gemacht haben, ja auch den Aufstieg bis in die Bezirksliga dann gegangen sind und irgendwann wird es dann schwierig. Wir haben ja auch die Erfahrung gemacht vor anderthalb Jahren, dass es schon auch mal deprimierend sein kann, wenn du nur 15 Punkte holst, aber es kann auch ja durchaus lehrreich sein, wo man dann weiß, okay, man muss da besser vorbereitet sein in der höheren Klasse und von daher auch Kompliment von mir, ich bin ja Hinteranner, auch an Eintracht Hinte, dass er sie weiter erfolgreich jetzt Fußball spielen, trotz des Abstiegs und vielleicht auch demnächst wieder in der Bezirksliga dann aufsteigen können.
Ja, zu Anne vielleicht noch kurz, die hat in einer schwierigen Phase in Hinte den Vorstandsposten übernommen, damals noch recht jung, ich meine 26,
ja.
Müsste nochmal gucken und macht da echt einen Top-Job. Das muss man wirklich auch mal so sagen. Ist auch noch beim Kreis Sportbund Aurich Vorsitzende und ist auch noch beim MTV Aurich auch
und
noch
aktiv. Und junge Mutter.
Und junge Mutter, also hat viel Stress auch, aber kriegt die Vereinsarbeit und sonstige Arbeit auch gut hin. Muss man wirklich mal hoch anerkennen.
Ist beeindruckend, ja. Als junge Mutter braucht man noch ein bisschen Abwechslung, ne?
Oder so.
Deswegen ist so eine Vereinsarbeit auch nicht so schlecht.
War auch immer eine super Tischtennisspielerin übrigens.
Ist sie, glaube ich, immer noch.
Spielt die noch?
Ja, sie spielen jetzt wieder. So. Sie haben 2 Jahre Pause gemacht und haben jetzt eine Mannschaft wieder zusammen.
Ah, klasse. Ja, war auch immer richtig gut.
Ja.
Eine zweite Frage hat es auch noch.
Und meine zweite Frage richtet sich an Ihre aktive Profifußballzeit. Was war denn da die größte Herausforderung, die Sie gemeistert haben?
Ja, die größte Herausforderung ist es, einfach so lange im Geschäft zu bleiben. Es rücken ja immer jüngere Spieler auch nach. Und ich bin ja mit 21 Profi geworden in Kaiserslautern und war dann noch bis 35 Profi bei Fortuna Düsseldorf zuletzt. Und 14 lange Jahre dann sich immer wieder neu zu motivieren, ist mir nicht schwer gefallen, weil es meine Leidenschaft war. nicht mein Job. Nicht nur mein Job, sondern auch meine Leidenschaft. Habe mich schon von klein auf für den Fußball extremst gefreut und fokussiert. Und war wahrscheinlich bestimmt dafür, den Job auszuüben. Und habe es aber gar nicht als Job gesehen, sondern es war für mich halt immer wieder auch Freude, jeden Tag zum Training zu fahren, ob als Spieler, ob als Trainer. Und ja, so viel Spaß, wie man halt in der Kabine erlebt, erlebt man nach der Karriere dann nie mehr. Als Trainer ist man so ein bisschen abgekapselt von der Mannschaft und kriegt dann auch nicht mehr alles mit, aber die ganzen Sprüche, die ganzen Witze, die Anekdoten aus der Mannschaftskabine, die fehlen eigentlich nach der Karriere. Aber die Zeit ist ja dann auch vorbei und man kann die Uhren nicht zurückdrehen. Und das war so ein Lebensabschnitt, der ganz viel Spaß gemacht hat. Und mit Aufs und Abs, mit Aufstiegen, mit Abstiegen, mit vielen gewonnenen Spielen, aber auch bitteren Niederlagen. Und trotzdem werde ich die Zeit nie missen.
Nächste Frage kommt von Helge de Vos, Trainer der Spielgemeinschaft Oblever 2, Lokwa 2. Das ist dann schon dritte Kreisklasse, was er da hat jetzt auch übernommen. Und ja, hören wir mal rein.
Moin. Also mich würde interessieren, was denn so deine Rituale sind, beziehungsweise dein persönlicher Ablauf vor Spielen.
Gibt's eigentlich gar nichts Spezielles. Wir treffen uns ja immer anderthalb Stunden vorm Spiel. Und machen eine Stunde vorm Spiel dann die Mannschaftssitzung, haben uns aber die ganze Woche schon auf den Gegner vorbereitet, deswegen fallen die Sitzungen relativ kurz und knapp aus. Dann gibt's nochmal, kurz bevor die Spieler dann aus der Kabine rausgehen auf den Platz, nochmal eine kleine Motivationsansprache von Markus Unger, von Henning, von Christian Meyer oder von mir. Und ja, besondere Rituale gibt es in der Hinsicht nicht.
Dann haben wir noch Martin Sandmann, gerade Trainer des Bezirksligisten Sportfreunde Larit. Früher auch in der Jugend bei Kickers gespielt und später in Herren auch nochmal.
Ja, moin zusammen. Stefan, ich habe zwei Fragen. Einmal bezüglich deiner Trainerlaufbahn. Du hast ja schon den einen oder anderen Verein trainiert und immer mit Höhen und Tiefen. Ich trainiere zwar nur eine Bezirksliga, aber ich merke selber immer schon, um an jedem gerecht zu werden und der Druck und obwohl es eben nur Bezirksliga ist. Wie kommst du mit sowas klar, wenn es denn mal irgendwie nur Niederlagen hagelt und dann entschieden wird, dass du entlassen bist oder du selber ja auch schon mal zurückgetreten bist, wie steckst du sowas weg? Und die nächste Frage bezüglich deiner Fußballkarriere, wann hast du gemerkt in der Jugend, das könnte was werden? Wie war das früher? Warst du da auch schon im Nachwuchsleistungszentrum oder ich glaube, die gab es halt noch gar nicht. Wann hast du gemerkt, oh Mensch, ich glaube, ich werde ein paar Bundesligaspiele machen. Ansonsten weiterhin viel Erfolg und euch noch viel Spaß.
Ja, zur ersten Frage. Drucksituation im Trainerjob. Man macht sich da zu Beginn gar nicht so große Gedanken. Gerade je höher es geht, geht es halt auch immer wieder darum, gute Ergebnisse einzufahren. Und so die erste Entlassung war ja dann in der zweiten Liga bei Rot-Weiß Aalen damals. Nachdem ich hier weggegangen bin, habe ich ja mit der Mannschaft zusammen es geschafft, noch die Liga zu halten. Und in der darauffolgenden Saison war dann Marco Reus auf einmal bei Borussia Mönchengladbach. Und Kevin Großkreuz war dann bei Borussia Dortmund. Dennis Naki, U21-Nationalspieler, ist nach St. Pauli gegangen. Und man hatte relativ wenig Geld, weil die Millionen, die es für Marco Reus damals gab, die musste direkt investiert werden in eine neue Tribüne. Und dann war es halt schwierig, diese Abgänge zu kompensieren. Wir sind dann schlecht gestartet, 6 Spiele, 1 Punkt. Und ich glaube, dann nach einer Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf habe ich schon gemerkt, da wurde es ein bisschen unruhig. Und das war so die erste Entlassung dann am darauffolgenden Tag, die sehr wehgetan hat. Das nimmt man dann auch so ein bisschen persönlich. Ich kannte das ja vorher noch nicht. Bin vorher noch nie entlassen worden, war aber da auch noch nicht so lange im Trainergeschäft. Und man weiß erst gar nicht, was so mit einem passiert. Es war natürlich auch dann sehr anspruchsvolles Niveau. Und da brauchte man dann erstmal so ein paar Tage, das wegzustecken. Die zweite Entlassung war dann in Erfurt nach 2,5 Jahren, tat dann schon nicht mehr ganz so weh, weil man sieht das ja so ein bisschen voraus. Und man weiß halt, dass es einfach in diesem Bereich Fußball einfach dazugehört, dass es mal Phasen gibt, wo es nicht so gut läuft. Manchmal hat es mit dem Trainer zu tun, manchmal hat es mit der Mannschaft zu tun, manchmal funktioniert es mit der Mannschaft und dem Trainer nicht. Und letztendlich darf man es nicht persönlich nehmen und muss dann einfach schauen, dass man das schnell abhakt. Gelingt nicht immer, ist einfach gesagt. Und mittlerweile versuche ich da, ohne mir selber großen Druck zu machen, an die Spiele ranzugehen. Und ich hasse es allerdings, Spiele zu verlieren und möchte jedes Spiel gewinnen. Auch das gelingt nicht immer und so eine Serie wie letztes Jahr mit den 18 Siegen in Folge, das gelingt auch den wenigsten und das ist halt auch das Schöne dann in unserem Job oder der Saisonstart in dieser Saison. Das trägt dann dazu bei, dass man die anderen Momente dann schneller vergessen kann.
Wie wichtig ist dann Familie? Ich meine, sowas nimmt man ja mit nach Hause. Eindeutig, wenn du sagst, ein paar Tage beschäftigt einen das ja auch. Fängt einen die Familie da auf oder sagt deine Frau, geh in den Keller, ich will davon nichts hören? Oder?
Ja, also Entlassungen, die steckst du natürlich nicht so einfach weg. So Niederlagen, ja, versuche ich natürlich nicht so mit nach Hause zu nehmen, weil es kann ja keiner was dafür, ne, wenn wir jetzt Spiele verlieren. Aber natürlich ist dann ist sehr wichtig, dass man ein intaktes Umfeld hat und da auch über gewisse Dinge dann immer wieder auch sprechen kann. Aber letztendlich gibt es ja viele Trainer, die Ähnliches erleben und man muss einfach da gelassen, in Anführungszeichen, damit umgehen, wenn es dann mal soweit ist und sich nicht zu viel Druck machen, einfach auch zu sehen, dass es wenige gibt, die so einen Job ausüben dürfen, wo man aus seinem Hobby seinen Beruf gemacht hat.
Zweite Frage war, wann du ungefähr gemerkt hast, dass Richtung Bundesliga gehen kann.
Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also mein Traum war es schon immer als Kind, irgendwann in der Bundesliga zu spielen. Und ja, da gehört auch ganz, ganz viel Glück dazu. Also nein, ich war nicht in einem NLZ. Ich habe bei einem Verein gespielt, beim TSV Meckesheim, wo ich herkomme, wo ich groß geworden bin. War es schon so, dass ich sehr talentiert war im Jugendbereich. Und ich bin allerdings bei einem Schulturnier von dem U19-Trainer aus Sandhausen. Also es war damals jugendtrainiert für Olympia. Haben wir gegen seine Mannschaft gespielt und ich bin ihm dann aufgefallen und dann hat er gefragt, ob ich mal Lust hätte, zum Probetraining zu kommen nach Sandhausen. Und dadurch ist es dann entstanden, dass ich nach Sandhausen gekommen bin, habe dann da 3 Jahre in der Jugend gespielt, habe dann nochmal 3 Jahre in der ersten Mannschaft gespielt, in der Jugend mit Hansi Flick zusammen, in der U19 und dann nochmal 1 Jahr im Seniorenbereich. Und bei irgendeinem Spiel im Seniorenbereich war dann der Co-Trainer vom 1. FC Kaiserslautern auf der Tribüne. Ich habe ein außerordentlich gutes Spiel gemacht, habe ein Tor gemacht in einem Spitzenspiel und habe dann da auch die Einladung bekommen zum Probetraining und wurde dann für tauglich erachtet und talentiert.
So, dann hat ja einer ein gutes Auge.
Ja.
Hat es ja ein bisschen durchgehalten. Ja, du ahnst schon, wenn Dirk neben dir sitzt, ne, dass wir auch Handball dann nicht außen vor lassen.
Ja, natürlich, muss man ja auch zum Martin Sandmann mal sagen.
Ja.
Der hat drei Mädels zu Hause, die spielen alle Handball, ne? Wollte ich nur mal eben anmerken, ne? Ja.
Ja. Ja, war ja auch immer ein Thema von dir, Julian Diechmann.
Ja, Handballtrainer, HSG Emden, Landesliga spielen sie zurzeit. Er will ja ein bisschen Handball wieder in Emden etablieren. Ich weiß noch, zu meiner Zeit als freier Mitarbeiter bei der Emder Zeitung war damals der HCE groß. War immer, geht man jetzt zum HCE in die Halle oder geht man rüber zu Kickers oder in Heimspielen? Für mich gab es die Frage nie, ich musste immer in die Halle. war da aber auch gerne, muss ich sagen. Er will da ein bisschen wieder hin und vielleicht kriegen sie es ja mal gewuppt in dieser Stadt, dass auch wieder Handball ein bisschen größer wird. Mal
gucken. Ja, warum nicht, ne? Ja. Aurich läuft, das geht das ja auch.
Ja, eben.
Stimmt, da gab es damals diesen Ärger bei Freitagabendspielen, die gleich angesetzt waren. Kickers und Handball, da waren auch 800 beim Handball oder so.
Genau, eben. Ja, da war die Hütte auch immer voll. Ja.
Genau. Dann wollen wir mal hören, was er so wissen will.
Meine beiden Fragen. Wo ist denn der Unterschied zwischen der Zeit 2007, 2009 und 2019 bis heute beim BSV Kickers Emden? Wie hat sich das verändert, gerade auch was die Nachwuchsarbeit angeht? Frage 2, was könnten sich andere Vereine vom BSV Kickers Emden abgucken bzw. davon partizipieren? Genau. Liebe Grüße.
Ja, die Unterschiede zu der Zeit von damals, 2007 bis 2009, war ja schon auch so, dass der Marc Fascher ja schon professionelle Bedingungen geschaffen wurden und die Spieler mehr oder weniger Profis waren und nichts anderes gemacht haben, meistens. Und man hat täglich trainiert, man hat vormittags um 10 und nachmittags um 14, 15 Uhr dann die zweite Einheit absolviert und viele Spieler haben hier in Emden gewohnt. Es war einfach eine Zeit, wo die dritte Liga so die Profiligern unter der ersten und zweiten Bundesliga war. Und somit auch nicht vergleichbar mit der Zeit von 2019 bis heute. Damals konnten wir schon junge Spieler aus Gladbach, aus Leverkusen oder woanders her nach Emden locken, weil sie Kickers Emden als Sprungbrett gesehen haben. Einigen ist es ja auch gelungen. Und 2019 ging es ja eigentlich darum, diesen Verein wieder so ein bisschen aufzuwecken, nach dem Aufstieg aus der Landesliga in die Oberliga so ein bisschen wieder in die Richtung von damals zu bekommen. Und wenn man jetzt sieht, wie viele Zuschauer ins Stadion kommen, ist uns das doch auch sehr, sehr gelungen. Gerade jetzt in den letzten anderthalb Jahren, auch in den Jahren zuvor mit dem Aufstieg, mit dem ersten Aufstieg in die Regionalliga haben wir ja auch schon gegen Bremer SV hier über 2000 Zuschauer gehabt, wo die Saison aber da nicht so Bombe war und das ist eigentlich der Unterschied, dass wir jetzt Spieler in unseren Reihen haben, die studieren, die arbeiten und natürlich auch unter keinen Profibedingungen jetzt arbeiten. Ja. Und die zweite Frage war nochmal, Christian.
Ob man als Verein irgendwas lernen kann oder partizipieren, hat er gesagt.
Ja, dass man die Vergangenheit nicht mehr zurückholen kann, sondern dass man daran arbeiten kann, einen Verein wieder nach vorne zu bringen. Ist mit ganz viel Arbeit verbunden. Man braucht viele Helfer, Unterstützer, auch natürlich finanzielle Möglichkeiten, aber die reichen nicht alleine, aber schaffen es natürlich auch, das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Und von daher nie aufzugeben, dass es nicht wieder möglich ist, irgendwann mal hier Profifußball nach Emden zu bekommen.
Gut, und abschließend haben wir noch den Trainer des Bezirksligisten TuS Pesum, Jonas Petersen.
Moin Stefan, erstmal viele Grüße und viel Spaß im Podcast. Ja, eine Frage von mir. Wenn du dir Inspiration taktischer Natur holst, gibt es einen Bundesliga-Verein oder internationalen Verein, wo du sagst, den schaust du aktuell gerne zu und holst dir dort vielleicht die eine oder andere Idee, Inspiration, um euer taktisches Spiel weiterzuentwickeln oder zu verbessern. Viele Grüße, ciao, ciao.
Ja, letztendlich gibt es viele Vereine, wo man sich immer was abschauen kann. Also so, ich mochte gerne so die Spielweise unter Jürgen Klopp von Borussia Dortmund. Ich fand Thomas Tuchel bei Mainz 05 ganz cool. Mit Spielern wie Holtby und Charlie und wie sie alle hießen damals, die jungen Wilden, die da die Bundesliga aufgemischt haben, fand dann Eintracht Frankfurt überragend mit ihrer Fünferkette, wo sie Europapokalsieger wurden, fand in der letzten Saison jetzt Bayer Leverkusen, war eine Augenweide, denen beim Fußballspielen zuzuschauen. Aber letztendlich kann man von vielen Vereinen was lernen. Ich fand Union Berlin mega unter Urs Fischer. Wie sie es geschafft haben, sich für die Champions League zu qualifizieren mit kleinen Mitteln und mit einer Spielweise, die einfach war, wo jeder ganz viel Lust hatte, Zweikämpfe zu gewinnen, wo der Ball dann lang geschlagen wurde auf Behrens, der hat verlängert und dann ging die Post ab. Also man muss natürlich immer schauen, was hat man für Spieler und was können diese Spieler, wo fühlen die sich am wohlsten, in welchem System, mit welcher Ausrichtung. Und ich glaube, das ist, glaube ich, am wichtigsten. Und natürlich am Wochenende läuft Fußball rauf und runter bei uns zu Hause. Und aus jedem Spiel kann man dann schauen, wie ist das Anlaufverhalten, wie ist das Spiel mit Ball. Aber jetzt speziellen Austausch mit dem Trainer oder mit dem Verein aus der Bundesliga oder von anderen habe ich nicht. Dafür haben wir auch zu viel Kompetenz und Qualität innerhalb unseres Vereins. Henning war selber in der Regionalliga Trainer, Markus Unger war Regionalliga Trainer, Christian Meyer hat in Leverkusen und in Wolfsburg als Torwart agiert und ein paar Jahre war ich ja auch schon Trainer und trotzdem macht es immer wieder Spaß, auch sich mit Kollegen zu unterhalten und auszutauschen und ja, dann auch gerade am Wochenende in vielen, vielen Spielen sich weiterzubilden.
Ist, glaube ich, bei dir auch bei anderen Sportarten so, ne? Ich weiß noch, auf der PK in Oldenburg, weiß nicht, war das nach dem Pokalspiel, hast du mittags Handball geguckt? Irgendwie. Und warst da ganz beeindruckt, glaube ich, von dem, was war das, dieser Zusammenhalt, dieser ne? Kampfgeist, ja. Das war so ein besonderes Spiel, ne?
Ja, das nie aufgeben wollen und um jedes Tor zu kämpfen, was man vermeiden kann, verhindern kann, aber auch wie entschlossen und wie intensiv so ein Spiel halt war, ne? Und gerade so Weltmeisterschaft, Olympiade, Europameisterschaft, so von anderen Sportarten, die man jetzt übers Jahr gesehen nicht so verfolgt. Gerade da macht es dann auch enorm viel Spaß und kann da auch was mitnehmen, logischerweise.
Ja. Gut. Wie geht's denn jetzt weiter nach dem letzten Spiel? Ja, Weihnachtszeit, dann auch kurz Urlaub oder wann ist wieder Trainingsbeginn bei euch?
Ja, also dadurch, dass die Saison jetzt natürlich länger läuft als geplant mit dem Nachholspiel jetzt am Freitag, geht es dann nach der Weihnachtsfeier im Anschluss. Haben wir noch gemütliches Beisammensein, geht es dann am Samstag in den wohlverdienten Urlaub. Wir haben dann 4 Wochen Pause. Am 17. Freitags, 17. Januar geht es dann wieder los. Und ja, ganz viele haben natürlich dann auch die Möglichkeit, irgendwo hinzufliegen ja, den Akku aufzuladen und ein kleines Trainingsprogramm bekommen sie natürlich auch noch mit. Muss das sein, nicht ganz so langweilig wird.
Sind Testspiele geplant?
Ja, auf jeden Fall. Da kümmert sich Henning drum. Er hat natürlich da auch sehr gute Kontakte und viele Regionalliga-Vereine haben natürlich schon angefragt und dadurch, dass die zweite, dritte und erste Liga schon relativ früh beginnen und wir relativ spät loslegen, ich glaube am 21. Februar sowas müsste das erste Spiel sein, werden wir uns auf viele packende Duelle gegen Mannschaften jetzt aus unserer Liga, vielleicht gegen die wir schon gespielt haben jetzt in der Rückserie, gibt es vielleicht die Möglichkeit, gegen den einen oder anderen nochmal zu spielen und ja, vielleicht geht es auch nochmal in so ein Kurztrainingslager hier in Deutschland, hier in unmittelbarer Nähe. Vielleicht kann man da auch nochmal ein Testspiel gegen einen Gegner wie Bocholt oder so, wo wir im Sommer auch schon gespielt haben, zu absolvieren. Und dann, glaube ich, werden wir wieder gut vorbereitet sein.
Ja. Ja. Von meiner Seite aus wäre es das dann. Wie sieht es bei euch aus?
Eigentlich auch.
Alles gesagt, oder?
Ja. Wunderbar. Vielen Dank, Stefan, dass du die Zeit genommen hast, dich auch den Fragen gestellt hast.
Und wir drücken natürlich die Daumen jetzt für das letzte Spiel vor der Winterpause.
Ja, danke.
Auf jeden Fall. Ja, und dann eine schöne Weihnachtszeit und guten Rutsch. Kann man ja jetzt schon wünschen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und an euch alle natürlich auch frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Auch an die ganzen Kickers-Fans, Freunde, alle, die jetzt in dem letzten anderthalb Jahr und auch davor mitgewirkt haben. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung und ab Januar geht's wieder los und dann wollen wir noch ganz viele Siege zu Hause oder auch auswärts mit allen zusammen dann einfahren.
Ja, Freitag gibt's ja erst nochmal ein.
So sieht's aus.
Vor Weihnachten, das brauchen wir noch.
Genau.
Vielen Dank euch beiden fürs Vorbeikommen. Wir sehen uns ja nächste Woche, hören wir uns wieder. Und vielen Dank an euch da draußen fürs erneute Einschalten. Macht's gut und ja, kommt gut durch die Woche. Bis dahin.